Und Freunde, darf ich kurz auf den Büchertisch hinweisen, den wir gemacht haben. Da ist ein kleines neues Büchlein von mir. Der Mensch wird ja klüger im Alter, sollte man wenigstens annehmen. Und so schreibe ich kürzere, kleine Büchlein. Da habe ich weniger Arbeit und Sie auch. Der Mensch und die Welt der Engel. Das ist vor einigen Wochen im Hensler Verlag erschienen. 10 Mark. Und dann habe ich noch ein Buch, das ist keine Neuerscheinung, sondern eine Neuauflage. Das gab es vor 20 Jahren schon mal. Aber der Sohn von Arthur Muhl ist schuld, dass der Paulus Verlag jetzt eine zweite kleine Auflage gemacht hat. Richard Muhl, der fragte mich im letzten Sommer in Arosa, Heinz, da hast du doch ein Buch geschrieben über das umstrittene Thema Allversöhnung. Ja, ich sage, da vorne liegt's. Versöhnung des Alls, Gottes Wille. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine das, wo die Meinungen hart aufeinanderprallen. Streitgespräch. Ja, das ist also in Dialogform und Gott wird sein Alles in allem Dialog. Der Mann, den ich fürchte Gott Richter genannt habe, kommt wutentbrannt in die Stube dessen, den ich Friedhelm Heil genannt habe. Bruder, ich habe was Schreckliches von Ihnen gehört. Wenn das wahr ist, können Sie in unserer Gemeinde keine Bibelstunde mehr halten. Sie sind ja schlechter und schlimmer als ein Mormone und Zeuge Jehovas, wenn das wahr ist. Und dann treffen sie sich zu verschiedenen Gesprächsrunden. Und in der ersten Gesprächsrunde, da bringt dann dieser fürchte Gott Richter, der Älteste einer Gemeinde, die ganzen Stellen von der ewigen Pein und wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und ihr Allversöhner, ihr sagt da, das Feuer, das wird die Liebe Gottes dann plötzlich auslöschen, weil es euch so passt und gefällt. Was kann man denn dagegen sagen, wenn einer so mit uns redet? Und das sind ja sicher Brüder, die es auch ernst meinen. Was man dagegen sagen könnte, das steht in diesem Buch. Nun, liebe Geschwister und Freunde, am Anfang der Heilsgeschichte haben wir es zu tun mit Vater und Sohn und wir wollen heute ganz weit in die Vergangenheit zunächst zurückgehen. Wenn man eine geschichtliche Entwicklung richtig verstehen will, dann ist es gut, zu den Anfängen zurückzugehen. Aber im menschlichen Bereich ist es schwer, zu den Anfängen zurückzugehen. Wenn sich einer die Frage stellt, wie konnte das nur geschehen, dass Hitler hochkam, in Deutschland 1933 die Macht ergreifen konnte, wie ist sowas möglich? Ja, dann kann man das allein von 1933 aus nicht verstehen, dann muss man weiter zurückgehen, zurück, 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 wie ich das gefunden habe in der Biografie des Hitler von Joachim Fest, der dann zeigt, wie schon vorher bei Kaiser Wilhelm ein sehr starker Nationalismus in Deutschland war. Aber wenn man dann wieder fragt, wie konnte es dazu kommen, dass bei Kaiser Wilhelm der Nationalismus und ein gewisser Stolz war, da muss man wieder zurück, noch zurück und immer weiter zurück. Da kommen wir ja an gar kein Ende, wenn wir immer weiter zurückgehen. Ja, in der Bibel können wir ganz weit zurückgehen. Und das wollen wir heute Abend tun. Ich möchte in der ersten Hälfte Sie mit einigen Stellen bekannt machen, die uns etwas sagen, was war vor Grundlegung der Welt. Auch wenn der Reformator Luther gesagt haben soll, da ist der liebe Gott hingegangen und hat Ruten geschnitzt für Leute, die so vorwitzige Fragen stellen. Aber so vorwitzig ist das gar nicht, weil tatsächlich die Bibel uns einiges darüber sagt, was oder wer, besser gefragt, war vor Grundlegung der Welt. Da haben wir es eben zu tun mit Vater und Sohn. Ich möchte also im ersten Teil einige Stellen nennen, die wären rein chronologisch vor 1. Mose 1 anzuordnen und will dann im zweiten Teil noch etwas zu sprechen kommen auf das erste Kapitel der Bibel. Da haben wir es auch zu tun mit Vater und Sohn und der Heilige Geist ist auch schon da. Ich habe eine gewisse Sammelleidenschaft entwickelt, Stellen gesucht in der Bibel, was war vor Grundlegung der Welt oder wer? Wie viele Stellen gibt es da? 2, 3, 5, 6, das wurden immer mehr. Wie viele Stellen könnten Sie nennen? Ich kam also schließlich doch so auf ungefähr 10. Und wir sehen am Anfang Vater und Sohn. Die Stelle, die uns in der Bibel am weitesten zurückführt, vielleicht habe ich das hier je und dann schon einmal gesagt, steht in den Psalmen. Psalm 2, Vers 7. Ein ausgesprochener Christuspsalm. Psalm 2, Vers 7. Und der Herr Jesus erzählt uns dort etwas davon, was der Vater am Anfang zu ihm gesagt hat. Er hat nämlich als erstes zu ihm gesagt, Beni Ata, so lautet das Hebräisch. Psalm 2, Vers 7. Es ist nicht meine Entdeckung, das haben andere Brüder schon längst vor mir gesagt, zum Beispiel Dr. Martin Schacke aus Basel, dass die Stelle, die am weitesten zurückführt, Psalm 2, Vers 7 sei. Zeugung des Sohnes aus dem Vater. Lasst mich die Anordnung Jahwes bekannt geben, des ewig seienden Gottes, sagt dort der Herr. Er hat zu mir gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Geht es da wirklich um den Vater und um den Sohn, Jesus Christus? Wem das eine Frage ist, der findet eine neutestamentliche Bestätigung in Hebräer 1. Hebräer 1, Vers 5. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Also da geht es wirklich um Vater und Sohn. Und in Hebräer 1 ist es dem Schreiber des Briefes wichtig, dass Söhne ein ganz anderes Verhältnis zum Vater haben als etwa die Engel, als Knechte Gottes. Sie werden gelegentlich auch einmal Söhne genannt, Bnei Elohim, Gottes Söhne oder Göttersöhne, Hiob 1 und 2, die Engel. Aber gezeugte Söhne sind sie nicht. Also eine von diesen Stellen und die, die ich zuerst nennen möchte, ist also Psalm 2, Vers 7. Ben ni ata. Ben heißt Sohn, ein angehängtes I heißt mein, Sohn meiner, du. Ata ist das betonte hebräische Du. Beni Ata, Sohn meiner, du. Damit begann Zeit, noch nicht im kosmischen Sinn, göttliche Zeit, Gotteszeit. Und damit begann Gemeinschaft. Nun hat der Vater ein Du. Vater und Sohn am Anfang. Und jetzt möchte ich einmal zeigen, Vater und Sohn finden wir auch am Ende der Heilsgeschichte. Sodass wir sagen können, die ganze Heilsgeschichte Gottes ist vorn und hinten eingerahmt von Vater und Sohn. Alles geschieht in dieser Umrahmung oder Umrandung oder in dieser Klammer. Alles, was geschieht, es geht letztlich immer um Vater und Sohn und den Plan und Vorsatz, den sie gemacht haben. Jetzt kommt eine Stelle, die ganz weit ans Ende hinausführt, in dem Auferstehungskapitel des Apostels Paulus, 1. Korinther 15, 27, 28. Denn alles hat er seinen Füßen untergeordnet, wenn es aber heißt, dass alles untergeordnet sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles untergeordnet hat. Wenn ihm aber alles oder das alles untergeordnet sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm alles untergeordnet hat, damit Gott alles in allem sei. Zu diesen Versen könnte man viel sagen, aber ich lese sie im Moment nur deshalb, um darauf hinzuweisen, am Schluss haben wir wieder Vater und Sohn. Nun aber liegt dem Sohn ein ganzes All zu Füßen, das sie geschaffen haben. Der Riss, der Zwiespalt, die Zerrissenheit, die wir heute haben, der Dualismus, der ist überwunden. Gott kann sein alles in allem. Und da könnte man natürlich noch Parallelstellen nennen, wie Philipper 2, 10 und 11, dass alle Knie sich beugen und alle Zungen bekennen, Jesus Christus ist Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Da haben wir wieder Vater und Sohn am Ende. Ich las von einem Bibelschullehrer neulich ein neu erschienenes Heft. Ein guter Mann, kein Liberaler. Ich will mal den Namen nicht nennen, da ich ihn im Moment kritisieren will. Dieser Mann hat in meinen Augen einen Fehler gemacht. weil er sagt, Philipper 2, 10 und 11, das ist zwar Überwindung des Dualismus, aber nicht alle sind errettet, nicht alle sind errettet am Ende. Die einen sind errettet, die anderen sind nicht errettet. Und gleichzeitig behauptet der gute Mann, der Dualismus, das heißt, der Zwiespalt ist überwunden. Wie kann aber der Zwiespalt überwunden sein, wenn ein Teil errettet ist und der andere Teil ist nicht? Ist also verloren, ist also getrennt von Gott, ist also in der Pein. Und das womöglich ohne Ende. Und das nennt man Überwindung des Dualismus. Da stimmt ja wohl was nicht. Also hier ist Gott wirklich alles in allem. Ich muss mich mal wieder zu Hause an die Schreibmaschine setzen und einen Artikel schreiben für Gnade und Herrlichkeit. Ich habe innerlich so manche Anregungen und dann schreibe ich die mir auf einen Zettel bei Tag oder Nacht und lege mir den Zettel hin. Da liegen etliche Zettel mit etlichen Anregungen. Aber nicht immer wird es zur Tat. Eine dieser Anregungen lautete also, ich saß gerade in Wuppertal, Krankenhaus Bethesda, in der Nähe sollte ich Stunde halten. Und da ist so ein schönes Café im 5. Stock mit Blick über ganz Elberfeld darüber, wunderschöner Blick. Wuppertal liegt mir sowieso am Herzen. Und dann hatte ich Kaffee und Kuchen bestellt, wollte gerade anfangen zu essen. Hein Schumacher, Stift, Papier, gerade kommt im Moment die Anregung, trotz Kaffee und Kuchen. Vorletzte Worte Gottes, darüber solltest du mal einen Artikel schreiben. Vorletzte Worte Gottes. Denn man bekommt oft so Stellen entgegengehalten, Gefäße des Verderbens zubereitet zur Verdammnis. So, so. Ja, das steht in der Schrift. Darum rütteln wir nicht. Wir rütteln nicht am Wort. Aber es gilt zu unterscheiden, was sind letzte Worte und was sind vorletzte. Welche bezeichnen den Weg und welche das Ziel. Also 1. Korinther 15, 27 und 28 haben wir wieder Vater und Sohn. Nun aber hat inzwischen eine gewaltige Lebensmehrung stattgefunden. Das All ist dem Sohne unterworfen. Am Anfang Vater und Sohn, am Ende Vater und Sohn. Um das geht's. Und bei der Gelegenheit möchte ich sagen, das betont ja Hebräer 1, Vers 5, zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Es geht wirklich um gezeugte und geborene Kinder. Immer wieder hört man gelegentlich, Gott habe uns als seine Kinder adoptiert. Ich las neulich ein kleines Büchlein und ich bin ein kritischer Leser und finde auch immer rasch Fehler. Bei den eigenen dauert es etwas länger, aber bei Fehlern anderer Leute, das geht sehr schnell bei mir. Also ich hatte kaum ein Büchlein gelesen, denke ich, schon wieder ein Fehler. Nicht, dass ich da in boshafter Weise danach suche, aber ich finde sie halt. Da hat er schon wieder geschrieben, Gott hat uns als seine Kinder adoptiert. Stimmt doch nicht. Und dann nahm ich ein anderes Buch aus einem anderen Verlag, um es zu besprechen, von einem guten Mann Gottes. Und der macht auch wieder einen Fehler. Ich stelle mir in Gedanken vor, wie Sie so mit meinen Büchern auch umgehen. Das dürfen Sie aber hoffentlich in guter Gesinnung. Also jedenfalls bei diesem Gottesmann fand ich auch wieder einen Fehler. Er schrieb nämlich, der Herr Jesus ist am Kreuze gestorben, um aus dem zürnenden Rachegott einen liebenden Vater zu machen. Was? War Gott nicht von jeher ein liebender Gott? Ist das erst geworden seit Golgatha? Bruder Heller fragte so, liebt uns Gott, weil Jesus starb, oder starb Jesus, weil Gott uns liebt? Das Letzte ist richtig. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er den Sohn gab. Findet man überall Fehler. Sogar manchmal bei hervorragenden Männern in sonst guten Büchern. Nun ja, fehlerfrei ist wohl nichts auf Erden. Am Anfang Vater und Sohn, am Ende Vater und Sohn. Es geht also nicht um Adoption. Adoptivkinder kann und soll man sehr lieb haben, aber den einen Unterschied bringen wir ja nicht weg und er hat etwas mit den Genen zu tun. Heute ist so viel von Genen die Rede. Da ist mir etwas aufgefallen, in der hebräischen und griechischen Sprache sind die Worte gleichbedeutend. Yalat im Hebräischen, Genao im Griechischen. Die bedeuten sowohl Zeugen als Gebären, beides. Also Psalm 2, Vers 7, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und geboren, können wir mit Fug und Recht übersetzen. Und wenn im ersten Johannesbrief es ein paar Mal heißt, wir sind aus Gott geboren, genao steht da, hängt zusammen mit gene, wovon man heute so viel hört, Genmanipulation. Dann steht da also das Wort genau im ersten Johannesbrief mehrere Male. Wir sind aus Gott geboren. Wer da glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und da könnte man genauso gut übersetzen, gezeugt und geboren aus Gott. Und deshalb seines Wesens teilhaftig. Wir sind der göttlichen Natur teilhaftig. 1. Petrus 1, Vers 4. Echte, gezeugte Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Und deshalb ist ganz natürlicherweise zu erwarten, dass wir in dieser Ähnlichkeit, in diese Gleichheit mit dem Vater und dem Sohne hineinkommen. Ist es etwas Unnatürliches? Ist es etwas Außergewöhnliches, wenn Kinder den Eltern gleichen? Das stellt man schon sehr bald fest. Mal äußerlich, mal auch in den Charakterzügen. Und der junge Vater sagt zur jungen Mutter, siehste, da kommt dieser Trotz, das ist doch genau eure Linie, kennen wir doch die Tante Frieda. Und umgekehrt sagt sie zu ihm, und das da, das ist mal wieder eure Linie. Also, Ähnlichkeit, Gleichheit hängt natürlich mit der Natur zusammen und ist natürlicherweise zu erwarten. Von Gottes Kindern ist es natürlicherweise zu erwarten, geistlich natürlich, göttlich natürlich, dass wir ihm ähnlich sind und immer ähnlicher werden. Das ist nicht was Außergewöhnliches, das steckt in dir drin, wenn Christus in dir lebt. Also am Anfang der Heilsgeschichte Vater und Sohn, am Ende der Heilsgeschichte Vater und Sohn. Es geht nicht um Adoptivkinder, sondern gezeugte und geborene Kinder, auch bei uns. Und lassen Sie mich noch ein drittes am Anfang sagen. Wenn die Bibel so stark betont, Gott ist Vater, dann unterscheidet sie sich darin ganz deutlich vom Koran. Und unser Gott und Vater ist niemals gleichzusetzen mit dem Allah. Vater sein, Mutter sein natürlich auch, ist eine besondere Qualität. Ein Mensch kann verschiedene Berufe haben und Gott hat auch verschiedene Berufe und Jesus hat auch verschiedene Berufe. Da könnte man manches zusammentragen, nicht wahr? König, Priester, Prophet, Feldherr, Richter, guter Hirte und was alles. Auch Menschen haben manchmal mehrere Berufe, sogar Berufe, die gar nicht zueinander zu passen scheinen. Irgendwo im Rheinland, da wohnt ein lieber Mann, ich habe ihn vor einigen Monaten wieder gesehen, Wurstfabrikant plus Theologe, eine Person in Personalunion. Das stand sogar vor Jahrzehnten in einer deutschen Illustrierten. Stellt euch vor, deutsche Bürger, sowas gibt es im Rheinland, Wurstfabrikant und Theologe. Ja, jetzt ist er aber im Ruhestand. Ein Patenonkel von mir war Landwirt, aber er spielte auch die Orgel in der Kirche, aber er ging auch zur Yacht, Jäger, Organist, Landwirt. Manche Leute können verschiedene Berufe haben, man kann aber nicht sagen, ich bin Jäger und bin Vater und bin Organist und bin Landwirt. Vater sein! Das ist nicht wie irgendein Job. Berufe kann man ja vielleicht mal nur zeitweise ausüben, wie das heute ja auch immer mehr gang und gäbe wird, besonders in Amerika, für ein paar Jahre ein Job, dann kommt ein ganz anderer Job oder zwei Jobs, muss ich nebeneinander jobben, damit das Geld reicht. Viele haben heute gar nicht mehr einen Lebensberuf. Vater sein ist etwas völlig anderes als irgendeinen Beruf ausüben. Wer Vater ist, der ist es eben und kann nie mehr sagen, ich bin nicht Vater. Auch nicht, wenn das Kind gestorben ist. Er ist und bleibt der Vater dieses gestorbenen Kindes. Ob das Kind gehorsam ist, ungehorsam, mögen manche Eltern manchmal im Zorn sagen, du bist nicht mehr mein Kind, wenn du dich so benimmst. Es ist das Kind, daran gibt es gar nichts zu ändern, gehorsam oder ungehorsam. Also Kindschaft ist nicht zu ändern, Vater sein. Gott hat viele Berufe, aber dass er Vater ist, hat eine besondere Qualität und das wird in der Bibel ganz stark betont. Also am Anfang, Psalm 2, Vers 7, und ich nenne ja gleich noch ein paar weitere Stellen, wo wir auch Vater und Sohn beieinander haben, und am Ende der Wege Gottes Vater und Sohn. Und in der Mitte sozusagen, als Jesus auf Erden war, Mitte der Heilsgeschichte, könnte man sagen, da haben wir auch wieder Vater und Sohn. Und wo könnte man das schöner erkennen? Ich könnte jetzt wieder viele Stellen natürlich lesen aus den Evangelien, wo sich Jesus mit dem Vater unterhält. Aber das Schönste ist doch wohl und das Innigste, Johannes Evangelium 17, das hohe priesterliche Gebet. In welche Innigkeit der Vater-Sohn-Beziehung schauen wir da hinein? In welche Innigkeit der Vater-Sohn-Beziehung? Und das Wunderbare, kaum Fassbare ist im hohen priesterlichen Gebet, wenn Sie es nicht kennen, lesen Sie es mal, Johannes 17. Das Wunderbare, kaum Vorstellbare ist ja, dass wir in die Innigkeit dieser Beziehung mit hineingenommen werden sollen, nach dem Willen Gottes, des Vaters und des Sohnes. So sagt ja der Herr Johannes 17, 21, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Also wie und wo kommt die Einheit der Gemeinde Jesu zustande? In uns. Eine innige Gemeinschaft untereinander ist nicht möglich, ohne eine innige Gemeinschaft zuerst einmal zu haben mit dem Vater und dem Sohn. In uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Da stockt einem der Atem. Das ist kaum vorstellbar. In eine solche Einheit soll die Gemeinde Jesu hineinwachsen. Und wie zerstritten sind wir oft wegen unseren Kleinigkeiten oder Rechthabereien. Vater und Sohn vor Grundlegung der Welt. Ja, ich habe gerade Johannes 17 genannt und da haben wir ja zwei weitere Stellen, wo der Sohn zurückblickt in die Zeit vor Grundlegung der Welt. Johannes 17, Vers 5 und Vers 24. Und er sagt uns da zwei Stücke, die besaß er vor Grundlegung der Welt. Was hatte denn da der Herr Jesus? Johannes 17, Vers 5. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er hatte Herrlichkeit, Licht, Glanz Gottes in einem uns unvorstellbaren Maße. Und Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Liebe des Vaters strömte ihm zu vor Grundlegung der Welt. Herrlichkeit und Liebe hatte er. Dann hat aber der Vater zum Sohne nicht gesagt, mein lieber Sohn, wir müssen uns jetzt schnell an die Arbeit machen, denn wir haben viel zu tun. Es gilt, eine ganze Schöpfung ins Dasein zu rufen. Galaxien, Sterne, Sonnen, Planeten, die Erde, den Menschen, Tiere, Pflanzen, alles mögliche. Wir müssen uns schleunigst an die Arbeit machen. Nein, erst wurde geplant und dann wurde gebaut. Das weiß ja auch bei den Menschen jeder vernünftige Baumeister. Erst planen, dann bauen. Und zu den Stücken, die wir lesen, vor Grundlegung der Welt, da gehört auch die göttliche Planung. Epheser 3, Vers 11. Nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Epheser 3, 11, Vorsatz der Äonen, Vorsatz der Zeitalter. Vater und Sohn haben einen Plan gemacht, die verschiedenen Zeitalter. Ich habe mal ein kleines Heft geschrieben, das ist auch noch zu kaufen im Paulus Verlag Heilbronn, der Plan der Äonen oder Zeitalter Gottes. Ich wollte Ihnen welche mitbringen, aber ich war vor ein paar Tagen im Schwarzwald, und da hatte ich diese kleinen Paulus-Verteilhefte dabei und da war eine so begeistert, ach, die nehme ich mal alle mit, alle 27, die Sie da noch liegen haben, geben Sie mal alle her. Also entschuldigen Sie der lieben Frau, ich wollte den Wunsch nicht verweigern, andermal hoffe ich auch wieder Verteilhefte dabei zu haben oder Sie können sie ja im evangelischen Buchhandel bekommen. Im Paulus-Verlag gibt es so etwa 20 und eines davon, der Plan der Zeitalter der Äonen Gottes. Nun, da bin ich natürlich nicht der Erste. A.E. Knoch Pfarrer Theodor Böhmerle, Erich Sauer, Karl Merz, das sind verschiedene Leute, die haben längst vor mir auch sich Gedanken gemacht, die Zeitalter zu unterscheiden. Wie viele gibt es? 7, 10, 12? Ich wollte da nicht noch eine weitere Zahl bringen, deshalb habe ich es etwas anders gegliedert. A, B, C, D, E. A, vergangene Äonen. B, der Äon des Paradieses. Äon heißt Zeitalter, Weltzeit im göttlichen Plan. C, der gegenwärtige Äon. Den habe ich dann allerdings siebenfach unterteilt. C1, Haushaltung Gewissen. C2, Haushaltung der beginnenden Staatsordnung. Noah als Repräsentant. Im ersten Seth der Repräsentant. C3, Haushaltung des Glaubens, Abraham. C4, Haushaltung des Gesetzes, Mose. C5, Haushaltung Reichsanbruch und Erlösungsgeschehen, Jesus auf Erden. C6, Haushaltung Gemeinde, Paulus als besonderer Repräsentant. C7, Haushaltung Zorngerichte des Endes mit dem Antichristen. Also C, der gegenwärtige Äon, habe ich siebenfach unterteilt. Und dieser gegenwärtige Äon hat eine besondere Eigenschaft. Das springt Ihnen ja aus jeder Tageszeitung und Nachrichtensendung entgegen, was der gegenwärtige Äon für eine besondere Eigenschaft hat. Was dann? Blühend, harmonisch, wirklich schön. Ach, meist überwiegt leider das Negative. In Galater 1, Vers 4 steht es längst geschrieben, der gegenwärtige Äon ist der böse Äon. Wo Satan der Böse nach Gottes Ratschluss zeigen darf, was er kann. Und doch setzt ihm Gott immer eine Grenze. Dann kommt D, der Äon des tausendjährigen Königreichs Christi auf Erden, und E, kommende Äonen, Epheser 2, Vers 7. Vater und Sohn haben miteinander geplant, einen Vorsatz der Zeitalter gemacht, und wir tun gut, diese Zeitalter Gottes kennenzulernen, einen gewissen Überblick zu haben, ob wir 5 oder 7 oder 12 zählen, das ist ja nicht so wichtig. Äonen unterteilt mit Ökonomien, Haushaltungen seines Planes, damit wir 2 Fehler nicht machen, damit wir nicht aus vergangenen Äonen oder Haushaltungen etwas für heute hereinholen, was heute nicht dran ist. Etwa das Gesetz des Mose, du musst den Sabbat halten. Sonst kannst du Gott nicht gefallen. Das musst du ganz genau nehmen. Oder du musst dich richten nach den beim Fleischeinkauf, nach den Richtlinien des Gesetzes Mose. Nein, das müssen wir nicht. Willi Schirrmacher, der hatte keine große Freude an einem gewissen Bauern in Baden. Denn dieser Bauer, der hatte auch Schweinezucht. Er hatte auch Bullen, aber die hat er inzwischen abgeschafft und da bin ich sehr froh drum. Da brauche ich nicht mehr beten, dass die Bullen ihn nicht beschädigen, denn die sind nicht ungefährlich, die Tiere. Und seine Frau kam einmal in große Gefahr, wie mir berichtet wurde. Jetzt hat er nur noch Schweine und da heute alles im Großen gemacht werden muss, so wie die Wirtschaft heute leider läuft, groß, größer am größten, da hat er 400 Schweine mit den kleinen Kerlchen. Und er führte mich durch, war ganz goldig, wie die mich anguckten, die Kleinen, die Muttersäulen mit 16 oder 17 auf einen Schlag. Ja, und dann hat der Wille Schirrmacher doch sehr damals die Stirn gerunzelt. Das waren noch keine 400 damals, vielleicht 40. Sowas macht ein Gläubiger und wir lieben doch Israel und wir kennen doch auch das Gesetz. Also, Sie können über Schweinefleisch denken, wie Sie wollen. Jedenfalls habe ich dem Bruder gesagt, gewissensmäßig bist du frei nach 1. Korinther 10, Vers 25. Alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das esst, ohne zu unterscheiden um des Gewissens willen. Ihr könnt unterscheiden wegen Gesundheit, Geschmack und Preis, aber im Gewissen sind wir frei nach 1. Korinther 10, 25. Und so habe ich nichts zu beanstanden, wenn der Bruder da eben nun seine Schweinezucht halt hat. Also wir können weder aus einem vergangenen Äon, was wir heute verbindlich erklären, noch was in der Zukunft liegt, heute machen wollen, etwa das Reich heute in eigener Regie machen wollen. Deshalb ist es wichtig, den Plan der Zeitalter zu kennen, den Vater und Sohn gemacht haben vor Grundlegung der Welt. Epheser 3, Vers 11. Da haben sie über alles gesprochen, da haben sie den Sündenfall der Menschen gesehen, Wenn wir keine Roboter und Automaten machen wollen, die können nämlich nicht lieben, wenn wir Wesen wollen, die lieben können, dann müssen wir das Risiko eingehen, Risiko in Anführungszeichen, dass diese Geschöpfe Nein sagen, sich gegen uns stellen, Engel oder Menschen. Und das Risiko in Anführungszeichen ist der Vater mit dem Sohne eingegangen. Wir müssen immer unterscheiden, die irdische Schau und die himmlische Schau von oben gesehen, vom Herzen Gottes aus, der der Vorausschauende, alles Wissende ist, da ist von Anfang an alles klar. Er weiß, wie es am Ende ausgeht. Aber das andere ist die Schau von unten, da entwickelt sich das alles und da geht Gott gewissermaßen ein Risiko ein. Das ging er bewusst ein, dass die Geschöpfe Nein sagen und viele haben Nein gesagt und alle Menschen sind Sünder. So haben Vater und Sohn auch miteinander gesprochen über die Notwendigkeit des Kreuzes. Das sagt uns einmal Petrus, 1. Petri 1, 18 bis 20. 1. Petri 1, 18 bis 20. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden um euretwillen. Vor Grundlegung der Welt Jesus als Lamm erkannt. Lamm heißt immer als der, der am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Offenbarung 5, ich sah ein Lamm, Lämmlein wie geschlachtet. Die Schlachtung des Lammes Gottes war der Kreuzestod Christi auf Golgatha. Dann haben sie aber auch über uns geredet, soweit wir Glieder des Leibes Christi sind oder noch werden. Sie haben die Gemeinde geschaut, die Glieder der Gemeinde, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Epheser 1, Vers 4. Insofern haben sie auch über uns gesprochen. Da steht aber noch in Epheser 1, Vers 4, was mir sehr wichtig ist, auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt. In ihm. Also, das hat immer eine Beziehung zur Person Jesu Christi. Gott hat uns nicht als isolierte Individuen im Voraus ersehen und geplant, sondern in der Zusammenhaftung, zusammenhängend mit dem Herrn Jesus Christus, mit ihm, in ihm, als Glieder seines Leibes. Das ist ja schon seltsam und eigentlich für unseren Verstand nicht fassbar. Gott hat etwas mit uns gemacht, als wir noch gar nicht da waren. Er hat uns gesehen, als wir weder gezeugt noch geboren waren. Ja, das kann Gott in seiner Allwissenheit. Er kann alles vorauserkennen und dann Menschen auch voraus einplanen für einen bestimmten Platz im Verlauf seines gewaltigen Planes. Dann bin ich aber noch nicht ganz am Ende mit den Stellen. Ich will sie noch kurz die restlichen nennen. 1. Korinther 2, Vers 7. Da geht es um eine Weisheit Gottes vor Grundlegung der Welt. 1. Korinther 2, Vers 7. Wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit. Und hier geht es bei diesem Geheimnis, von dem Paulus hier spricht, wesentlich auch um das Kreuz. Dann gibt es da noch einen Zusammenhang, den der Bruder Heinisch, der gelegentlich in Haus Friede ja auch Bibeltage hält. Bruder Heinisch, der nannte diese Stelle eine kurze Zusammenfassung der paulinischen Lehre. 2. Timotheus 1, 2. Timotheus 1, 9 bis 11. Und ich muss ihm recht geben, da hat wirklich Paulus in wenig Sätzen ganz konzentriert, wie das Paulus im Heiligen Geiste fertigbringt. An vielen Stellen schreibt er ja ganz konzentriert, in ein, zwei Sätzen ganz gewaltige Dinge. Kurzer Aufriss der Lehre, sagt Bruder Heinisch, der da in der Nähe von Stuttgart wohnt, wunderschön zeichnen kann. Seine Gemälde sind in Galerien zu bestaunen, aber auch am Worte Gottes dient, Haus Friede, und an manchen Orten. Also, das lautet folgendermaßen. Er hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die er uns in Christus Jesus vor äonischen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung, die Epiphanie unseres Retters Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Wirklich eine kurze Zusammenfassung. Wem diese Stellen noch nicht reichen und er möchte noch ein paar weitere, der sei erinnert an Johannes 1, Vers 1, was uns Bruder Martin Buch schon gelesen hat. Im Anfang war das Wort, griechisch männlich, der Logos. Da werden wir darauf hingewiesen, es geht hier um eine männliche Person und nicht um etwas Sächliches, das Wort. Im Anfang war der Logos und der Logos war zu Gott hingewandt und der Logos war auch selber Gott. Und der Logos wurde Fleisch und schlug sein Zelt unter uns auf. Wer das Neue Testament gerne griechisch lesen will, da gibt es wunderbare Hilfsmittel. Eines habe ich auf dem Büchertisch liegen, neuer sprachlicher Schlüssel zum griechischen Neuen Testament. Dann kann man solche Feinheiten erkennen. Also Johannes 1, Vers 1, aber auch Philipper 2, Vers 6. Philipper 2, wo ja der Abstieg und der Aufstieg des Sohnes uns gezeigt wird. Philipper 2, 5 bis 11, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Dann geht es hinab, hinab, hinab. Er entleerte, entäußerte sich von Stufe zu Stufe bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und dann geht es wieder hinauf. Darum hat ihn Gott erhöht. Ausgangspunkt, Philipper 2, 6, der in Gestalt Gottes war, göttliche Qualitäten besaß. Und im Alten Testament wäre noch zu nennen Sprüche 8, 22 bis 24, wo die Weisheit geschaut wird, der Sohn als die personifizierte Weisheit vor Grundlegung der Welt. Jetzt möchte ich aber mein Versprechen wahrmachen und auch noch etwas sagen zum ersten Kapitel der Bibel, 1. Mose 1. Ich nehme einmal an, den ersten Vers der Bibel kennen wir wohl alle. Wie heißt denn der? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Fällt uns da etwas auf? Es wird nirgendwo in der Bibel über die Frage diskutiert, gibt es vielleicht einen Gott? Gibt es ein höheres Wesen? Da wird nirgendwo darüber philosophiert, was spricht dagegen? Naja, dass es heute so drunter und drüber geht in der Welt, da spricht doch wohl dagegen. Was spricht dafür? Da könnte man das und jenes sagen. Die Natur, wie herrlich sie sich entfaltet, das kann doch nicht dem Zufall zu verdanken sein. In der Bibel wird überhaupt nicht darüber diskutiert, sondern das ist die Selbstverständlichkeit aller Selbstverständlichkeiten. Bereits im allerersten Vers der Bibel, da ist der lebendige Gott und das ist der Schöpfergott. Er hat zunächst einmal die Himmel geschaffen und Jesaja sagt, er hat die Himmel geschaffen und ausgespannt. Manche fassen das auf als einen Hinweis auf die Expansion der Galaxien. Die Himmel hat er geschaffen, bara, und ausgespannt. Und dann hat er auch die Erde geschaffen. Im ersten Kapitel der Bibel ist nicht nur der Vater aktiv, sondern auch der Sohn. Das steht ja unter anderem in Kolosser 1, Vers 16. Kolosser 1, Vers 16. Ich wende mich ja auch immer an diejenigen in der Versammlung, die ihre Bibel noch nicht so gut kennen, noch nicht so lange kennen, damit sie sie kennenlernen. Und da steht also Kolosser 1, Vers 16. Die älteren Bibelleser, die wissen das sicher längst. Kolosser 1, Vers 16, dass bei der Schöpfung der Herr Jesus aktiv war. Kolosser 1, 16, in ihm, Jesus Christus, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. In ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne, Herrschaften, Gewalten, also die Engelmächte. Die Engelmächte, geschaffen im Sohne. In meinem neuen Büchlein steht auch, stehen einige wunderbare Zitate von dem Bettex, Professor Bettex, der Anfang des Jahrhunderts vieles Gute geschrieben hat, auch über Naturwissenschaft und Bibel, etwa das Buch Das Lied der Schöpfung. Er hat sich sehr tiefe Gedanken gemacht über Bibel und die herrlichen Weiten des Universums. Könnte es auch Wesen geben, die im Feuer wohnen? So hat Bedex ganz kühn gefragt, schon Anfang dieses Jahrhunderts. Ein gesegneter Mann. Also alles hat der Sohn geschaffen, zusammen mit dem Vater und im Auftrag des Vaters. So lesen wir 1. Mose 1 mit anderen Augen, wenn wir von Kolosser 1,16 herkommen. Der Sohn aktiv und der Vater. Und der Heilige Geist ist auch schon da. Es heißt ja im 2. Vers der Bibel, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Aber tut sich nicht ein tiefer Graben auf zwischen dem 1. und dem 2. Vers der Bibel? Der 1. Vers ist nicht nur Überschrift. Mit Recht haben Kommentatoren gesagt, wenn der 1. Vers nichts weiter wäre als Überschrift, dann würde ja die eigentliche Erschaffung der Himmel nirgendwo weiter beschrieben. Nein, das ist nicht nur Überschrift, das ist Handlung. Gott schuf, bara, Schöpfung aus dem Nichts, creatio ex nihilo. Gott schuf erstmal die Himmel, die Weiten. Die sind unfassbar groß für uns Menschen, aber unendlich groß sind sie nicht. Die Eigenschaft unendlich kommt nur Gott zu, niemals dem Kosmos. Nichts im Kosmos ist unendlich, nur Gott ist unverweslich, nie aufhörend, weder Anfang noch Ende habend. Also im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gott schafft doch nichts Finsteres. Er ist doch Licht und in ihm ist überhaupt keine Finsternis. Er kann nur Gutes schaffen, friedevoll, harmonisch, herrlich, schön geschmückt. Aber im 2. Vers der Bibel heißt es, und die Erde war oder wurde Tohu Wabohu. Und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte oder brütete über den Wassern. Auf einmal ist da ein Tohu Wabohu. Also Sie dürfen natürlich über diese Dinge denken, wie Sie möchten. Das erste Buch, das erste Kapitel der Bibel wird sehr verschieden verstanden, auch von Gläubigen. Manche Gläubige vertreten die Meinung, ein Professor hat da viele Seiten darüber geschrieben in einem Buch, es müsse sich unbedingt um 24-Stunden-Tage handeln im ersten Kapitel der Bibel. Unbedingt 24-Stunden-Tage. Nein, ich bin gar nicht der Meinung. Pfarrer Böhmerle war auch nicht der Meinung. Erich Sauer war auch nicht der Meinung. Der Begriff Tag und der Begriff Nacht, das kann doch längere Zeiträume umfassen. Es kommt auf den Zusammenhang an. Und die Bibel ist perspektivisch zu lesen, sagte schon Erich Sauer. Das heißt, was weit weg ist, das weiß jeder Zeichner. Was weit weg ist, das ist erscheint verkürzt. Wenn wir von einem hohen Berg herunter ins Tal blicken, etwa in der Schweiz, wie klein werden die Straßen, die Autos, die Häuser und die Menschen, sehen wir schon gar nicht mehr. Was weit weg ist, erscheint verkürzt. Das ist doch so im Bibelbuch, in der Mitte der Bibel sozusagen. Geschichte Israels, Evangelienberichte von den Taten Jesu, das wird doch ziemlich breit geschildert. Aber zum Anfang zurück und zum Ende zurück, hinten in der Offenbarung 20, 21, 22, ganz viel in wenig Versen und Kapiteln. Und so auch im ersten Buch Mose. Und je weiter es zurückgeht, die ersten Verse, ganz kurz zusammengedrängt, so dürfen wir einmal ausnahmsweise, damit muss man schon vorsichtig sein, aber wir dürfen hier wirklich mal zwischen den Zeilen lesen, da muss was passiert sein, zwischen Vers 1 und 2. Und was ist da passiert? Der Fall Satans. Der Fall Satans, der uns beschrieben wird in Jesaja 14 und Hesekiel 28. Jesaja 14, 12 bis 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, Glanzstern, Sohn der Morgenröte, und du sprachst in deinem Herzen, ich will hinaufsteigen, mich gleich machen im Allerhöchsten. Doch statt hinauf geht's hinunter. Jesaja 14 und auch einige Verse in Hesekiel 28. Wir haben ja nicht die Auffassung, die Bibel sei ein orientalisches Märchenbuch, sondern Bruder Heller sagte schon, wenn wir diese Stellen gelten lassen in ihrem wirklichen Wortsinn, dann sagen sie Dinge aus, die gehen über das hinaus, was von einem Menschen gesagt werden kann. Glanzstern, Luzifer. Und auch in Hesekiel 28, du warst im Garten Eden. Vordergründig ein menschlicher Fürst, im Hintergrund haben wir dahinter als Abschattung, als Typologie, den Feind, den Satan in seinem Fall. Er wollte hinauf, aber er wurde gestürzt. Und er hat die Erde mit in seinen Sturz hineingerissen und diese Schöpfung. Und so wurde die Erde ein Tohu Wabohu und jetzt ist auf einmal von Finsternis die Rede und nun ist Gott dabei, das wiederherzustellen. Ich möchte das aber jetzt nicht geschichtlich weiter erklären, sondern auf eine Parallele hinweisen und jetzt betrifft es auch uns. Wir haben es in 1. Mose 1 mit einem Wiederherstellungswerk zu tun. Gott ist immer von Anfang bis Ende auf Zurechtbringung, auf Wiederherstellung dessen, was böse geworden ist, bedacht. Ja, ich möchte sagen, nichts tut er lieber. Nichts tut er lieber als wiederherstellen, in Ordnung bringen. Und über 1. Mose 1 kann man schreiben, vom Tohu Wabohu zum Kosmos oder vom Chaos zum Kosmos. Kosmos, Ordnung, Zierde, schön geschmückt, sodass es heißen kann, siehe, es ist alles sehr gut. Aber nicht nur im ersten Kapitel der Bibel, sondern durchweg durch die ganze Bibel lernen wir Gott als den kennen, der wiederherstellen, heilen will, in Ordnung bringen will. Denken Sie an die Geschichte Israels, denken Sie an das Auftreten Jesu, denken Sie an die Zubereitung der Gemeinde heute. Gott will in Ordnung bringen, heilen, zurechtbringen, die Gemeinde Israel, die Völkerwelt, die Schöpfung. Das ist seine Lieblingsbeschäftigung bis ins letzte Kapitel. Im ersten Kapitel der Bibel ist Gott der, der aus dem Tohu Wabohu zum Kosmos führt, heilt, wiederherstellt den tiefen Fall, der geschehen war. Und im letzten Kapitel der Bibel, da hat Bruder Karl Geier schon gerne darauf hingewiesen, da ist von der Heilung der Nationen die Rede. Heilung solcher, die zu jenem Zeitpunkt noch immer nicht geheilt wurden, bis dahin. Heilung, Therapie heißt es im Griechischen. Heilung der Nationen. Die Blätter des Baumes sind zur Therapie der Nationen. Nicht etwa zur Diagnose, sondern zur Therapie. Den Unterschied kennt jeder, der jemals beim Arzt war. Und nun habe ich eine Parallele entdeckt in 2. Korinther 4, Vers 6. In 2. Korinther 4, Vers 6, da sagt Paulus gewissermaßen Folgendes: So wie Gott damals an der Schöpfung handelte, so handelt er heute an unseren Herzen. Wiederherstellungswerk an der Schöpfung damals, Wiederherstellungswerk an uns heute. Und da sehen wir eine erstaunliche Parallelität, wie Gott arbeitet. 2. Korinther 4, 6. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht leuchten, er sprach ja damals, es werde Licht, der ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Gott sprach damals, es werde Licht, und so macht er es auch heute bei uns. Aus Finsternis leuchte Licht hervor. Und dann habe ich mich allerdings gefragt, lieber Bruder Paulus, ist das nur bei dem einen Punkt so, Erleuchtung, dass du die Dinge in Parallele setzt? Oder könnten wir nicht vielleicht auch das ganze Kapitel 1. Mose 1 als Parallele sehen zu dem, was Gott heute macht? Und so ist es. Lassen Sie mich das zum Schluss noch ganz kurz skizzieren. Es geht in verschiedenen Schritten in 1. Mose. So. Dann müssen Sie es umso besser in Ihrem Herzen speichern, wenn es nicht richtig auf die Kassette kommt. Also jedenfalls, vielleicht ist es ja doch drauf, Gott kann auch große Dinge tun, ich weiß es nicht, nehmen wir es aus Gottes Hand, so wie es eben kommt. Es läuft parallel das, was Gott im ersten Kapitel der Bibel tut und das, was er heute an unseren Herzen tut. Das läuft parallel. Ausgangspunkt Tohu Wabohu, Chaos, auch beim natürlichen Menschen. Tohu Wabohu, wüst und leer. Und dann beginnt der Geist Gottes zu wirken. Und das Erste, was er tut, Erleuchtung. wenn man irgendwo aufräumen will, wo ein Durcheinander ist, dann ist der erste Akt Erleuchtung. Es muss Licht her. Wenn da etwa oben unterm Dach jemand eine Rumpelkammer hat und da werden den Winter über Kartons alles Mögliche hineingeworfen und man will aufräumen, Licht brauche ich. Das erste ist also Erleuchtung. Und dann kommen drei Scheidungsprozesse und dann gibt es erste Frucht und dann gibt es ein leuchtend Werden der Schöpfung und dann erscheint der Mensch im Bilde Gottes. So haben wir es in 1. Mose 1 und so wirkt Gott heute an den Herzen. Das erste ist, dass er uns erleuchtet. Das kann schmerzlich sein. Und es besteht die große Gefahr, dass manche Leute Erleuchtung mit Entscheidung verwechseln. Da sind auch Leute gefährdet, die aus frommem Elternhaus kommen und die vielleicht ein biblisches Wissen haben, ohne sich für Jesus jemals entschieden zu haben. Gibt es sowas? Ja, sowas gibt es leider. Man kann ein biblisches Wissen haben, ohne sich für Jesus entschieden zu haben, ohne ihm wirklich zu gehören. Man kann sogar Theologie studiert haben oder Professor sein der Theologie, ohne sich je entschieden zu haben, sei du mein Heiland und mein Herr. Gott leuchtet hinein. Erleuchtung ist noch nicht Entscheidung, ist noch nicht neues Leben. Und jetzt finden wir in 1. Mose 1, 3 verschiedene Scheidungsprozesse. Ich möchte es einmal so nennen, Licht, Finsternis ist das erste. Vers 4 im ersten Kapitel der Bibel. Er scheidet Licht von Finsternis, auch bei uns. Er scheidet Irdisches und Himmlisches. Vers 6 und 7, eine Ausdehnung und er schied die Wasser unterhalb der Ausdehnung von den Wassern oberhalb. Und dann scheidet er noch Land und Meer, fest und flüssig. Vers 9 und Vers 10. So geht Gott auch bei uns vor. Erst werden wir erleuchtet durchs Wort. Erleuchtung, wer wir selber sind, und Erleuchtung, wer er ist. Darüber bekommen wir Licht. Und dann aber geht es darum, dass man irgendwann auch eine Entscheidung trifft. Ja, es geht sogar um mehrere Scheidungsprozesse. Die erste Scheidung und Entscheidung ist immer, willst du das Licht oder willst du die Finsternis? Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Und er hat gelegentlich den Leuten den Vorwurf gemacht, ihr wollt ja nicht ans Licht kommen, euch ist die Finsternis lieber als das Licht. Erste Entscheidung ist, wollen wir wirklich das Licht, auch wenn es weh tut, oder wollen wir in Finsternis verstecken bleiben? Dann ist aber noch nicht fertig mit Entscheidungen und Entscheidungen. Dann geht es um eine Scheidung irdisch oder himmlisch. So wie Kolosser 3 uns ermahnt in Vers 1 und 2. Seid nicht auf das Irdische gesinnt, sondern auf das Himmlische. Und dann gibt es noch eine Scheidung fest und flüssig, Land und Meer. 1. Mose 1, 9 und 10. Das möchte ich in Parallele setzen zu Hebräer 4, Vers 12. Da wird auch geschieden, nämlich Seele und Geist. Hebräer 4, Vers 12, wo es heißt, bis zur Scheidung von Seele und Geist. Hebräer 4, Vers 12, das ist eine Stelle, die ich sehr liebe. Das ist eine sehr empfehlenswerte Bibelkritik. Also die Bibelkritik ist mal wirklich zu empfehlen. Nicht jede, oh nein, aber diese Bibelkritik von Hebräer 4, 12, die kann ich nur jedermann von Herzen empfehlen. Denn das Wort Gottes, der Logos Gottes, ist lebendig und energisch wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter. Kritikos heißt das griechische Wort, ein Kritiker der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wunderbare Bibelkritik, wenn die Bibel anfängt, uns zu kritisieren, dich und mich. In unserer Gesinnung, die Gott nicht gefällt. Ein Schuhmacher, du suchst immer die Fehler anderer Leute, such mal deine eigenen. Ja, Gott kritisiert uns beim Lesen der Bibel. Wunderbar, wenn Gott das tut, denn das ist schmerzlich, aber heilsam. Es gibt also eine Scheidung von Licht und Finsternis, von irdischer und himmlischer Gesinnung und von Seele und Geist, bis hin zur Scheidung von Seele und Geist. Das ist auch eine sehr wichtige Scheidung und Unterscheidung. Wenn man die Seele mit ihren Bewegungen himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, mit ihrer Unruhe unterscheiden und scheiden lernt von der festen Grundlage im Geiste, den Gott durch seinen Geist in unserem Geist gelegt hat. Wenn man gewissermaßen von der höheren Empore des Geistes Gottes herunterguckt und denkt, heute plätschert es ja mal wieder gewaltig im seelischen Bereich, die Gefühle, die sind durcheinander gewirbelt, macht nichts im Geiste, bleibt es wie es ist. Ich bin sein Kind und in Christo weiß ich, der das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden. Also die Unterscheidung von Seele und Geist nach Hebräer 4, Vers 12 möchte ich sehr empfehlen. Gott arbeitet an unseren Herzen in den gleichen Schritten, wie er es tat, als er die zum Tohu Wabohu gewordene Erde, 1. Mose 1, Vers 2, erneuerte und zurechtbrachte, dort im ersten Kapitel der Bibel. Erleuchtung, drei Scheidungsprozesse, dann gibt es erste Frucht und dann kommt es zum leuchtend Werden der Schöpfung, Vers 14 bis 18. Die Schöpfung selber wird leuchtend, die Sonne tritt leuchtend hervor. Die Kosmologen machen sich ja auch so allerlei Gedanken und manches scheint doch eine gute Übereinstimmung mit dem ersten Kapitel der Bibel zu haben. Die Sonne, so kann man lesen, ich habe mich ja mal damit beschäftigt, 1986 bis 1990. Und dann kam das Buch Urknall und Schöpfergott, das aber jetzt vergriffen ist. Da habe ich mich damit beschäftigt und viele Bücher über diese Thematik gelesen. Da kann man ja lesen, die Sonne war nicht immer so, wie sie heute ist. Das war einfach mal ein großer, diffuser Lichtfleck, der ein Drittel des Himmels eingenommen hat. Mag sein, dass es so war. Und dann zog sie sich aber zusammen und wurde dann leuchtend in der heutigen Weise zu unterscheiden Tag und Nacht. Es ist ein Unterschied, ob Gott von außen nach innen an uns arbeitet durch seinen Geist. Das ist Phase Nummer 1. Gottes Geist arbeitet von außen nach innen. Oder im Bilde des Lichtes gesprochen, Gott leuchtet in unser dunkles Herz hinein. Oder ob er nun innen wohnt und von innen nach außen arbeitet. Man spricht von der Ausstrahlung eines Menschen. Haben wir eine Ausstrahlung? Da hat mir ja mein Töchterlein mal eine begeisterte Karte geschrieben, aber zum vorletzten Geburtstag, Papa, du hast ja so eine Ausstrahlung, wenn das noch schlimmer wird, können wir es gar nicht mehr ertragen. Ich habe gesagt, wenn ich vorm Spiegel stehe, ich sehe nichts davon. Ist auch gut, wenn wir unsere eigene Ausstrahlung nicht feststellen, wie der Mose, der vom Berge herunterkam und wusste nicht, dass sein Angesicht strahlte. Es ist aber einem Menschen abzuspüren, welchen Umgang er hat und welche seine innersten Interessen sind, ob einer aus dem Heiligtum Gottes kommt oder ob einer aus bösem Milieu herauskommt. Das ist natürlich einem Menschen abzuspüren. Es muss ja nicht immer so arg werden wie beim Pfarrer Christlieb. Da habe ich mal gelesen, der machte dieser gläubige, gesegnete Pfarrer im Bergischen Land, der machte irgendwo einen Hausbesuch und schellte an der Tür, das kleine Töchterlein macht auf und läuft zur Mama. Mama, komm schnell, der Heiland steht vor der Tür. Ja, so arg ist ja unsere Ausstrahlung nicht, aber es sollte dahin kommen, zu einem leuchtend werden, wenn er wirklich in uns wohnt. Ist das eine selbstverständliche Folge davon? Dass etwas von Freude, dass etwas von Friede, dass etwas von Gnade, von Reichtum, von Glauben, von Vertrauen da ist. Und das Letzte, was wir also lesen, 1. Mose 1, ist der Mensch im Bilde Gottes. Das ist sein Ziel von Anbeginn und von dem Ziel geht er nicht ab. Nun ist der Mensch zu einer Karikatur entartet, das wissen wir alle. Was gibt es für entsetzliche Karikaturen der Spezies Mensch? Was hat der Teufel fertiggebracht? Zerrbilder von Menschen zu schaffen durch die Sünde. Ich meine jetzt nicht so sehr Kranke, ich meine Sünde. Was kann man da in den Großstädten sehen? Manchen Menschen sieht man es ja am Gesicht an, wenn man nur durch die Straßen einer Stadt geht, ihre Gebundenheiten, ihre schreckliche Triebhaftigkeit oder ihren Stolz, ihren grenzenlosen kalten Hochmut. Gott will aber das ursprüngliche Ziel erreichen. Da hat er noch viel zu tun und wir sollen Mitarbeiter Gottes sein. Bei uns fängt er an mit der Erneuerung, Rückerneuerung des Menschen in die ursprüngliche Bestimmung, Kolosser 3, 9 und 10. Das ist die vorletzte Stelle, die ich heute Abend nenne, dann kommt nur noch eine. Kolosser 3, 9 und 10. belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat. Wir werden erneuert nach dem Bilde dessen, der uns erschaffen hat. Das stimmt genau mit 1. Mose 1, 26, 27. Aber der Prozess der Erneuerung kommt hier im Fleische nie zu einem Abschluss, nie zu einem Ende. Hier sind wir immer noch Schüler, hier sind wir immer noch Lernende in der Zubereitung. Keiner kann sagen, jetzt ist fertig, das Ziel der Heiligung ist voll erreicht. Nein, niemand. Sondern das Ziel wird erst erreicht bei 1. Johannes 3, Vers 2. Und das geschieht droben, nicht hier auf der Erde. Aber hier sind wir auf dem Wege. Hier sollen wir diesem Ziel immer näher kommen. Erreicht wird es droben. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Mit den Erstlingen will Gott dieses Ziel zuallererst erreichen. Aber er gibt seinen ursprünglichen Willen nicht auf. Der Mensch, ein Bild, das uns gleich sei. Die ganze Heilsgeschichte ist also eingebettet. Ich komme auf den Anfang zurück. Vater und Sohn am Anfang, Vater und Sohn am Ende. Das ist der Rahmen zwischen diesen göttlichen Personen, läuft alles ab. Vater und Sohn am Anfang, er hat alles zuvor ersehen. Vater und Sohn am Ende, sie haben ihr Ziel erreicht. Aber langweilig wird es nie werden, auch nicht, wenn Gott alles in allem ist. Wir werden nie aufhören zu glauben, zu hoffen, zu lieben. Vater und Sohn. In dem Punkt unterscheidet sich der christliche Glaube und auch der jüdische Glaube total von dem Glauben an den Allah und den Koran. Wir brauchen nie darauf hereinzufallen, wenn gesagt wird, heute üben sich viele in solchen Gedankenspielereien, Religionsmischmasch, Synkretismus, alles eins, Juden, Christen und Islam. Juden und Christen haben zwar den gleichen Gott, auch da, wo Juden, wo Israeliten, wo Orthodoxe noch nicht an Jesus glauben, aber sie haben es mit dem gleichen Gott zu tun, Jahwe, der ewig Seiende, den die Psalmen rühmen. Da können wir sagen, jawohl, der gleiche Gott. Aber in der Messiasfrage gehen Juden und Christen noch weithin verschiedene Wege. Aber niemals können wir das Gleiche sagen vom Islam, denn es ist ja eine ganz klare Tatsache, Allah hat keine Söhne. Allah ist säugungsunfähig, hat keine Söhne, will keine haben, kann keine haben. Und Wille Schirmacher sagte, hast du auch schon im Felsendom deine Knie, deine Schuhe ausgezogen wegen dem Allah? Ich noch nicht, ich war auch nicht dort. Also, niemals ist es die gleiche Religion. Ich sage bitte nicht, dass wir einen Moslem verachten oder beschimpfen sollen. Wir sollen alle Menschen lieben und auf der Stufe, wo sie sind, wenn es Gott schenkt, abholen und weiterführen. Aber niemals ist es der gleiche Gott. Wir können keinen Religionsbrei machen und das muss in der heutigen Zeit auch sehr deutlich gesagt werden. Aber Juden und Christen haben den gleichen Gott und da ist immerhin schon mal ein wunderbarer Ansatzpunkt, wo Gott dann weiterwirken kann, bis er ganz Israel errettet und auch zur Erkenntnis des Messias bringt. Amen.